Nehmen wir eine kleine Hühnerei. Nun das Wetter.
Kam es denn für... Oh, ist das lecker.
Küchenfunk.
Herzlich willkommen zur 132. Folge Küchenfunk. Ich bin der Christian von Küchenjunge.com und bei mir dabei ist die größte Schlafmütze von Köln, der mich beim letzten Mal versetzt hat und sich nochmal umgedreht hat. Hallo Martin. Ja, du bist weg. Scheiße. Hallo? Martin? Bist du jetzt beleidigt? Hallo? Martin? Hi. Ich höre dich überhaupt nicht mehr. Ist mein Kopfhörer draußen? Martin?
So, und das war das tragische Ende unseres Aufnahmeversuches am Montagabend. Ja, das Internet war weg. Nachdem wir ein kurzes Off-Gespräch noch hatten, so wie wir die Sendung gestalten und noch andere Themen hatten, und ja, dann drückte ich auf das Aufnahmeknöpfchen und dann verließen sie ihn. Internet weg, keine Ahnung. Bei mir gab es Probleme, bei Martin Probleme. Es hat nicht sollen sein. Eine Stunde später hatte ich wenigstens ein bisschen Internet wieder, aber dann war es Martin auch schon zu spät, weil es war jetzt auch schon, glaube ich, 10:45. Und ja, diese Woche ist kurz. Es gibt einen Feiertag da drin und dann war es das im Grunde mit unserem schönen Dialog zu den wundervollen Küchenfunk-Themen, die wir doch so gerne behandeln würden. Nochmal. Ja, deswegen will ich jetzt hier gar nicht große Monologe zu irgendwelchen Themen halten, was da in letzter Zeit so passiert ist. Ich habe in der letzten Folge, ich glaube, Richard gesagt, statt Richard. Es ist ein kleiner Fehler meinerseits gewesen, tut mir leid. Auf dieser Tour haben wir noch zwei Interviews, oder habe ich noch zwei Interviews aufgezeichnet. Zum einen waren wir auf dem Spargelhof Heimanns in Erkelenz, das ist direkt bei Max um die Ecke. Der hat sehr interessante Sachen über den Spargel erzählt und danach waren wir noch bei der Familie Palm in Bornheim irgendwo die Ecke, die Kräuter produziert, auch für den Rewe Richrath, die das halt auch auf kurzem Wege direkt dann in die Filialen liefern. Auch da habe ich sehr viel Interessantes gelernt. Ich will da jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Es ist ganz schön, wie man gerade beide Protagonisten einfach mit Fragen löchern kann. Ich hoffe, ihr werdet das schön mitgenommen. Das ist natürlich hier und da ein bisschen widrige Umstände. Manchmal kommt so eine blöde Drohne durchs Mikro geflogen. Ich habe mich aber jetzt gerade nochmal da durchgehört und finde eigentlich, dass es ein sehr schönes Material geworden ist. Sehr viele interessante Sachen über Spargel und Kräuter. Das wollten wir euch auf keinen Fall vorenthalten. Wie gesagt, eigentlich heute Morgen, eigentlich davor noch ein schöner Blog mit ein bisschen Geplänkel von Martin und mir, wo wir euch ein bisschen was über unsere kulinarischen Erlebnisse erzählen. Aber tja, die Technik hat uns einen Strich dadurch gemacht, was sehr, sehr schade ist. Und deswegen, ja, verabschiede ich mich gleich auf diesem Wege schon wieder, damit ihr im vollen Umfang die Interviews genießen könnt. Ich weiß gar nicht, zur letzten Folge haben wir sehr viel positives Feedback erhalten, gerade wie schön Max dort Sachen erzählt, auch die aus der Rinderzucht Mager. Ja, es sind sehr viele interessante Themen gewesen. Es war sehr, sehr viel Input an dem Tag. Und ja, hat mich sehr gefreut. Wenn euch noch Fragen eingefallen sind, schickt die uns gerne über die Kommentarfunktion auf küchen-funk.de zur Folge einzeln als Kommentar. Oder ihr macht das auf Twitter, da gibt es den Küchenfunk und auch den Küchenjungen und auch die Bacon Bakery, wo wir euch auch gern mit Fragen und ja auch weiteren Ideen zur Verfügung stehen. Und Ja, wenn ihr uns was Gutes tun wollt, ich verweise da immer wieder gerne drauf. Wir freuen uns über jeden Kommentar, über jeden Tweet, über jeden Comment auf den Instagram-Posts. Genauso freuen wir uns über iTunes-Bewertungen oder über Freiminuten bei Auphonic oder auch Sachen von unserem Wunschzettel bei Amazon. All das findet ihr bei uns im Blog auf küchen-funk.de. Dort gibt's auch die Möglichkeit, Audiokommentare zu verfassen. Also wenn ihr nochmal eine schöne Anekdote habt oder eine Frage mal nett formulieren wollt, sprecht uns einfach einen Audiokommentar ein. Das könnt ihr direkt auf der Internetseite machen, mit jedem Audiogerät, sei es euer Smartphone. Einfach reinplappern. Ihr könnt es dann, euch danach, glaube ich, auch nochmal anhören. Und wenn es euch nicht gefallen hat, ja, dann schickt es uns einfach und sagt, nicht veröffentlichen, auch kein Problem. Wie gesagt, wir freuen uns über alles und ja, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, ihr könntet das lange Wochenende jetzt genießen und diesen Sonntag wird es natürlich diesen Küchenfunk hier geben. Das haben wir uns nicht nehmen lassen. Zum Glück haben wir noch ein bisschen Material, weil es wäre wirklich schade, wenn ihr wahrscheinlich anstelle des Sonntagsbratens an dem Sonntag bei geilem Wetter draußen die Rippchen auf dem Grill habt und warten müsst und irgendwie euch die Zeit vertreiben. Genau dafür sind wir doch gerne zur Stelle und präsentieren euch den neuen Küchenfunk. Also, wir starten jetzt mit Herr Heimann vom Spargelhof und danach geht es zur Herrn und Familie Palm. Ich werde da nicht mehr groß dazwischen quatschen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß und macht's gut und lecker. Bis dann.
Wie lange wollt ihr haben? Eine halbe Stunde?
Wie viel Zeit du hast? Du hast viel zu tun, du bist ja gerade im Spargelbusiness. Schauen wir mal, was du uns so erklären kannst.
Wir sind ein bisschen im Spargelbusiness, geht noch. Noch ist es noch verhältnismäßig, verhältnismäßig ruhig. Mhm. Es geht.
Kein Problem. Was kannst du uns über deinen Spargel erzählen, Klaus?
Einmal ein bisschen rüber, dass die...
Ja.
Wir können heute morgen ein bisschen schöner aus. Vielleicht schon ein Fotograf, nicht ganz so gut, aber ansonsten... Wir sind ja hier nicht in einem klassischen Spargelanbaugebiet. Wir sind hier auf 80, 90er Löschgrünböden, haben angefangen 92 mit Grünspargel anzubauen, nur Grün, und machen erst seit 2003 weißen Spargel dabei. Der Spargel bei uns nimmt etwas mehr Geschmack auf, weil wir im Boden intensiv schon mehr drin haben, als wenn ich einen reinen Sandboden habe. Es wird mittlerweile immer mehr Spargel auf schweren Böden angebaut, weil man braucht eigentlich nicht so viel zu wässern oder andere Sachen zu machen. Ist eigentlich sehr, sehr gut. Nachteil ist, die Ernte ist schon etwas schwieriger als im Sandboden. Also man erntet schon ein bisschen, man braucht etwas mehr Kraft für die Stangen rauszuholen, weil der Boden ist schon fester. Ne? Und auch später ist der Spargel. Wir sind definitiv 3, 4, 5 Tage später als auf dem super Sandboden. Haben auch nicht ganz so dicke Stangen, bin ich eigentlich auch froh drüber, ja, weil die dicken Fängel eigentlich keiner haben möchte. Ne? Na, sagen wir mal, diese wollen sie bei uns nicht. Ne? Bei uns kaufen sie lieber die mittleren. Ja, wir machen sehr viel Grünspargel. Deutsche Grünspargelsorte, in meinen Augen auch die beste, die im Moment am Markt ist. Es kommen andere Grünspargelsorten auch am Markt, aber ertraglich besser, geschmacklich eigentlich schlechter. Muss ich ganz einfach sagen. Bei Weißen ist es ähnlich. Wir nehmen die Sorten, die tendenzmäßig nicht zur Bitterkeit neigen. Man kann immer mal eine bittere Stange drin haben. Passiert, kann man nichts dran ändern. Und wo sehr viel Wert drauf ist, ist definitiv Lagerung und auch Aufbereitung. Und da muss ich sagen, ich habe Peter Richard, ich weiß nicht, wie lange der ist.
Ich habe erst mal vom Spar
hier standen.
Wie gestern im Kopf.
War aber, glaube ich, im Berge, aber gerade im Laden. Ne? Und ich denke auch, wenn man so diese Zeit voraussieht und das, was daraus geworden ist, auch vom Grünspargel, da seid ihr doch schon sehr gut aufgestellt bei Remo Richard mittlerweile in der Richtung.
Woran liegt es, dass der bitter wird, der Spargel? Gibt es da einen Grund für, wenn man eine bittere Stange hat?
Es gibt Sorten, die unter Stress reagieren. Okay. Es gibt natürlich Sorten, man muss immer zwei Sachen sehen. Das ist nicht anders wie bei Tomaten oder bei anderen Sachen ist. Für den Landwirten wird eigentlich gezüchtet für den LEH. Sie stehen ja jetzt hier leider vom LEH, aber ich erzähle es trotzdem. Und beim LEH ist in der Regel Lebensmitteleinzelhandel.
Okay. Ja.
Und die großen Ketten, da sind Wareneingangskontrolleure, die achten nur aufs Aussehen. Ja? Und wenn da irgendetwas anderes ist, interessiert das keine Sau, das Aussehen passt, den Geschmack können sie nicht feststellen.
Lecker schmecken, aber eine braune Stelle geht nicht.
So, wenn sie jetzt noch sagen würden, wir wollen in Zukunft nur den Spargel der und der Sorte haben, dann wären wir weit genug. Aber bei Tomaten haben die Holländer ja die Retourkutsche gekriegt. Mittlerweile sind sie ja zurück am Fahren und sind wieder gute Sorten oder andere Sorten am Züchten, die auch teurer sind. Es war wirklich Optik zählt und sonst gar nichts. Okay. Bei Trauben und bei anderen Sachen geht auch manchmal noch, dass da eine Sorte mit hintersteht oder irgendetwas. Aber in der Regel bei Spargel steht keine Sorte hinter.
Ja.
Da zählt die Optik.
Und Stress für so einen Spargel ist Trockenheit oder?
Trockenheit, schnelles Wachstum, zu warm macht der Spargel nicht. Es sind also verschiedene Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ja, man kriegt ja eine Sonne, je nachdem wie die Sonne ist, mit Folientechnik kriegen sie in den Damm schon mal schnell 30, 40 Grad rein. Dann ist natürlich für den Spargel auch zu viel.
Okay.
Dann wächst sie auch zu schnell. Und es gibt halt Sorten, die neigen wirklich zur Bitterkeit. Okay. Ja, und die sind aber die ertragreichsten Sorten. Die Holländer reden zum Teil von 10 Tonnen Ertrag pro Hektar. Wir reden beim Grünen von 3, vielleicht 3,5. Und wir beim Weißen haben höchstens bei uns 5 bis 6 Tonnen Ertrag. So, aber wenn ich generell nur in den Handel reingehe, brauche ich optimalen Ertrag und eine entsprechende Ernteleistung dahinter. Und das Geschäft kann es nicht sehen. Kaufen einfach, die können es nicht sehen. Es sei denn, die kaufen bewusst eine Sorte, aber beim Spargel gibt das leider noch nicht, die bewusst die Sorte zu kosten. Und wo ich auch noch immer viel sage, was passiert, ist natürlich auch die Lagertechnik, die Lagerung. Wenn ich Spargel lange weiß halten will, muss ich ihn erstmal 24 bis 36 Stunden lang im Eiswasser legen. Da wird der richtig schön schwer. Der laucht zwar ein bisschen aus, aber das sieht der Kunde auch wiederum nicht. Und da spielt der Geschmack wieder. Und wir machen das ganz normal anders. Wir legen den nicht in Eis. Wir legen den eine Stunde im Wasser, da dort die Erde, die dran ist, abtropfen, dann wird der gewaschen und dann kommt er unter eine Berieselung. Ich hasse das Wasserlegen. Aber natürlich, wenn ich mit dem Produkt vom Markt gehe, in den Handel reingehe, der wird sehr schnell rot und dann sagen die, ja, wieso wird der Speicher so schnell rot? Früher haben die geklort, die holländischen Betriebe, dürfen die heute nicht mehr. Um den Speicher weiß zu halten.
Ich höre schon Peru und Chile, den kommst du kaum essen. Hörst du auf den Teil, dann denkst du, was ist denn hier los?
Aber das sind diese Probleme, die da sind. Und das kann man einfach nur mit der Regionalität oder der Kürze oder auch sagen, den Leuten klar machen, warum das passieren kann. Eigentlich ist das der richtigere Weg. Aber sie schaffen es aus dem Ausland nicht. Oder ich sag mal, es gibt in Holland genügend Einkäufer, die kaufen den, wenn der günstig ist, kaufen die eine Masse Spargel, legen den mit CO-Lager und wenn die dann Aldi oder irgendeinem oder einen anderen großen ein super Top-Angebot machen, ja, dann holen die das raus. Der Spargel hält sich, der wird doch ein bisschen gräulicher, der bleibt sehr weiß. Ne? Aber wenn der von Peru per Schiff kommt, ist der Spargel auch 2 bis 3 Monate alt. Ja, ist so.
Ist irgendwie haltbar gemacht.
Ja. Ist so. Das ist so. Sei denn, es ist ein Flugananas oder sowas ähnliches. Bananen reifen nach, aber wir reden davon, die Leute kommen nach hier und sagen, ist das da, das ist der Spargel von heute. Da hat man mich vor 20 Jahren schon gefragt, wo ich noch am Markt gewesen bin. Ist der Speicher von heute? Ich sage, liebe Frau, ich bin hier heute Morgen um 6 Uhr am Markt gewesen. Was meinen Sie, wovon der Speicher ist? Von heute? Ich glaube nicht, dass hier irgendeiner Speicher von heute am Markt stehen hat. Ne? Die Frau hat mich angeguckt, die hat trotzdem an mir gekauft. Ja, ehrlich, die sagt, das geht ja gar nicht. Sorry. Ne? Ja?
Ja gut, aber was ja bei dir ist, ist ja trotzdem deutlich frischer als das, was man eigentlich so im Handel findet. Also du lieferst ja zum Beispiel auch direkt bei Richard an. Das heißt, die bestellen ja wirklich bei dir und du holst die Sachen ja im Endeffekt bei dir aus dem Lager raus und nicht über irgendwelche Zwischenhändler.
Ja, ja, ja. Wir fahren.
Die maximale Frische, die möglich ist, Lager, ne? Findet man da eigentlich.
Der ja.
Hat uns ja auch beigebracht, den grünen Spargel im Kaltwasser zu stellen. Also der lebt im Grunde weiter, der wächst ja, ne? Ja. Also wenn der Zucker da alles, dann kommt da wirklich ein Schippe noch drauf. Ne? Also der lebt wirklich noch.
Ja. Also zu Hause kann man einfach einen Kühlschrank in den Wasser legen oder feuchtes.
Also Fakt ist ja, man muss aufpassen, beim Grünen nicht das feuchte Tuch, er hat nicht gerne Wasser oben im Kopf. Also den Kopf bitte trocken halten. Sonst fängt er, weil der ist ja schon ein bisschen, der blüht ja schon mal ein bisschen mehr auf, ja, und ist ein bisschen offener. Also bitte da den Kopf nicht, also besten ist schön stellen, ruhig bei 1 Grad, das ist gar kein Problem.
Ich habe den in der Tasse immer drin. Um Wasser rein, oh, Tasse, aufrecht in den Kühlschrank reinstellen und ich habe den dann nach 3 Wochen. Kann man den immer noch essen.
Ja.
Also dein zumindest. Kannst gestern dann 3 Wochen und nach 3 Wochen muss ich nochmal grillen und das ist nochmal geil. Das ist dann Dry Age.
Nee, das
ja, wirklich, das geht gut. Also der Spargel von Klaus ist so frisch, wenn du den wirklich bei kalten Temperaturen im Wasser stehen lässt, gar kein Thema. Und dunkel, glaube ich, ist richtig. Ne?
Ja. Ich sag mal, vernünftig lagern. Ja, mit Kühlers oben bei 1,5 Grad Rad stehen und ich würde mir keiner Gedanken machen, wenn er da 3 Wochen drin stehen würde. Ne?
Du hast noch deine Beriesungsanlage bei dir im Kühlhaus hier. Können wir die einmal sehen, wo gerade kein Kunde da ist?
Also hier rieseln wir abends so, ich sag mal so eine Stunde, 3, 4, 5 Minuten Wasser rein. Dadurch bleibt der Spargel feucht. Feucht und kalt, wenn man es so sieht, ne? Ja. Das ist, dadurch bleibt der feucht. Also wir legen feuchten ja. Dann machen wir noch sowas. Das war ganz begrenzt nur. Nicht wow. So viel.
Ist es die Sorte oder warum ist der lila?
Ja.
Die Sorte.
Ja, ja,
die Sorte. Muss man die wie grün behandeln? So schälen nur unten oder muss
unten,
der.
Unten leicht schälen.
Ist der innen auch lila? Oder?
Nein, der wird leider auch beim Kochen grün.
Ah, okay. Da muss man roh hobeln und roh essen. Vielleicht.
Man kann jede Spargel roh essen.
Ja, ja, eben.
Langsam, die wird schon abgebacken für uns.
Die sind auch probieren. Ja, auch
oben. Ja, ja. Oh, ich habe Etiketten hier unten.
Der ist geil. Der ist echt geil, der hier. Mmh. Der ist echt richtig geil so.
Also je weiter ihr jetzt nach unten weist, desto fester wird er natürlich, ja. Aber das Köpfchen, darum geht's, ne?
Ja. Das ist gut, oder? Richtig gut, ey.
Der hat doch von Erbsen, ne?
Ja.
Mhm.
Mhm. Aber wie er halt sagte, ne? Das heißt, was man sagt ja so, diese typische Spargelregion hat einen perfekten Boden, aus wirtschaftlicher Sicht natürlich. Sandige Böden, der wächst einfach schneller, aus wirtschaftlicher Sicht toll. Aber für den Geschmack möchten wir eigentlich ein langsameres Wachstum haben. Langsamkeit ist das Geheimnis, bei uns, beim Fleisch, überall. Langsames Wachstum ist das Geschmack. Also im Endeffekt, kühlerer Boden, wo das Ganze nicht so schnell wächst, wo man nicht so schnell die mit Sonne aufheizen kann. Das führt natürlich dazu, dass das Ganze alles was länger dauert. Aber das ist im Endeffekt die Qualität oder die Philosophie, die uns alle eint. Klaus Heimanns, wie auch nachher Ralf Mager, wie auch uns. Schnelligkeit rausnehmen und dem Ganzen wieder Zeit lassen. So ein bisschen Slow Food halt.
Ja. Der ist jetzt geschält oder ist das roh? Der ist mit Schale.
Der ist mit Schale.
Den ist ja dünnen, fein.
Den dünnen kann man sich da ohne weiteres mit Schale essen.
Wow.
Und dann hat jeder Kunde, der vernünftig ist, hat er auch direkt ein Kilo Spargel für 8 Euro netto. Ohne dass er 30% Abfall hat.
Wow. Schön.
Ja, die Maschine selber, wenn man das sieht, die fängt immer erst da an zu schälen. Ich weiß nicht, wer die Maschine den Laden gesehen hat.
Ja.
Mal kurz im Laden reingehen. Ja. Aber wir lagern wirklich bewusst den Weißen nur hier und den Grünen haben wir oben, weil hier haben wir zu viel Feuchtigkeit.
Ja, okay.
Ja. Ja, und der Kühler ist auch zu klein für die anderen Massen. Ne?
Aber wenn du den grillst nicht, oder?
Wenn du den grillst, der nimmt die Farbe etwas anders an.
Aber im Grillen kannst du mit dem Spiel. Grillt den auf der Platte Zahnstocher durch?
Wieso Zahnstocher durch?
Dass der nicht wegrollt. Schreit Zahnstocher durch, dann kannst du die drehen. Dass du nicht ständig in den Spargel am Drehen bist. Auf der Herdplatte.
Darum so, ich mache das mit dem dicken Palette, gehe ich einmal so da drüber, dann rolle ich den. Das mache ich ein paar Mal und dann... Ja, ja, eben.
Ja. Ich stecke da einen Zahnstocher durch, dann drehe ich den nicht.
Das ist umständlich.
Du musst Gemüse zum Steak machen, das macht das keinen Spaß.
Für drei Stangen Spargel, da kann man das mit machen. Aber.
Ja. Okay, wollen wir gerade noch einmal in den Laden reingucken? Ich glaube, dann können wir auch weiter.
Gibt's auch den lilanen Spargel?
Ja.
Zu kaufen hier, dann. Kann man da im Jahr von leben?
Wir fangen jetzt mit Spargel an. Und dann kommt so ab 15. Juni fangen wir mit Einlegerhofen an und Zucchini. Und so im November, also im September, Oktober machen wir nochmal 2 Monate Kürbis.
Okay.
So haben wir fast das ganze Jahr ausgebucht, eigentlich schon viel zu viel. Ja, und man darf auch nicht unterschätzen, ich habe 1983 den Betrieb übernommen, da hatten wir knapp 20 Hektar Land und 17 Milchkühe. Wir machen jetzt 60 Hektar Sommerkulturen. Und wenn das nicht reicht zum Leben, muss ich aufhören, dann muss ich was anderes machen.
Die Milchkühe mussten wir uns auch schon gut kümmern.
Ja? Ne? Also, ja, in der Spitze, wenn wir im Sommer sind, knapp 100 Leute hier. Und wenn dann, wenn das nicht reicht, dann müssen wir wirklich was anderes machen.
Ja. Kann man die Spargelfelder für irgendwas anderes verwenden übers Jahr oder die machen wirklich nur Spargel?
Spargel ist im Endeffekt eine Dauerkultur. Okay. Spargel wird gepflanzt. Was dieses Jahr gepflanzt wird, kannst du nächstes Jahr 2-3 Wochen dran ernten. Und danach kannst du dann deine 8 oder 10 Jahre ernten, je nachdem was und wie. Und diese Zeit ist die Fläche für den Betrieb weg. Zählt nur Spargel, das ist dann nichts anderes. Da kann man noch nichts anderes zwischensehen und kannst du was Grünes zwischensehen, aber die Pflanze Spargel, wo Spargel steht, steht Spargel und da kannst du nicht im Tausch mit irgendwas anderes machen. 10, auch bis zu 12 Jahre. Ich habe eine Einfläche, die ist von 2002 angelegt, da steht immer noch Spargel drauf. Den mache ich noch nicht um, weil der sehr schön ist. Ja, und das ist einfach so, die Flächen sind weg. Können Sie Betrieb, können Sie die ganz rausstreichen eigentlich.
Okay.
Können Sie für nichts anderes brauchen. Geht leider nicht. Schön wäre, ne? Weil der Spargel ja, wenn das Kraut rauswächst, am 24. Juni wächst der Spargel ja weiter, wenn das Kraut rauswächst, legt der Spargel oder das Kraut, legt dann die Nährstoffe in die Wurzel ein für das kommende Jahr.
Okay.
Ja, und darum auch das Kraut nicht abschneiden, wenn einer denkt, oh komm, kannst du das Kraut weiter abschneiden, alles gut brauchen. Nein, man schädigt dann die Pflanzen für die Ernte, die im kommenden Jahr stattfinden wird.
Okay.
Ja, das ist das Problem. Und dann stirbt das Kraut im Herbst ab. Dann mähst du das Kraut weg, dann fängst du im Frühjahr an zu fräsen und irgendwann, weil der Spargel hat ja, der ist ja, der Weiße ist unterm Boden. Der hat ja gar keine Fläche irgendwo zu sagen, so, ich möchte jetzt für meine, was tun. Also legt das ab und dann kommt der richtige Zucker und alles in der Wurzel ab und dadurch kommt nächstes Jahr die neue Spargel.
Ja, mein Opa hatte auch so einen kleinen Wall selber Spargel gehabt früher. Und da habe ich auch immer gesehen, wie dann alles rausgewachsen ist bis in den Sommer rein.
Und der Grüne wächst ja oberirdisch, ja logischerweise, ne, und der Weiße unten. Die Pflanztiefen, beim Grünen ist es so, wir pflanzen Grüne nur 10, 12 Zentimeter tief. Den Weißen pflanzen wir um die 20 tief. Du musst ja noch dann vernünftigen Damm draufkriegen. Spargel wächst in die Zeit höher und du darfst den Spargel nicht am Kopf verletzen beim Stecken. Wenn du den zu nah am Kopf kommst, hast du unter Umständen erstmal holzige Sachen dran und du schädigst dich die Pflanze. Also wenn du den Kopf stichst, ist die Pflanze.
Ja.
Und der Kopf wächst über Jahre immer etwas höher.
Okay.
Ja, also der wächst, der Spargel, die Pflanze wächst ein bisschen nach oben.
Mhm.
Ja, das ist so diese Unterschiede.
Ja. Der grüne Spargel guckt dann halt das erste Stück raus und würde, wenn dann der weiter wachsen würde, kommt dann das Grün an diese, oder ist es ein anderer Trieb?
Nein.
Das Ding würde nachher groß wachsen und,
man muss nicht einbilden, die Stange, die abgeschnitten ist, ich sage mal Kopf ab, Spargel tot. Also wenn ich den Kopf abschneide, egal ob der so hoch ist oder wie, wenn der Kopf weg ist, ist die Spargelpflanze tot.
Okay.
Also da kommen immer andere Triebe, neue Triebe aus der Seitentriebe raus.
Mhm.
Also es ist nicht so, als wenn ich sage, die Stange schneide die ab, nächste Woche habe ich wieder eine gleiche Stange. Nein, da wo ich geschnitten habe, ist weg. Da okay. Kommt doch nichts mehr.
Okay.
Ja, herzlich willkommen. Ich war jetzt ein bisschen überrascht. Bloggertour sagte mir, als Herr Krisch das ankündigte, so direkt nichts. Deshalb habe ich telefoniert
genau.
Und jetzt mich auch natürlich ein bisschen schlau gemacht, was Sie so machen, worüber Sie so schreiben. Bin so ein bisschen auf diese etwas ungewöhnlichen Namen gestoßen. Fette Kuh für...
ist in Köln eine Institution.
Habe ich das auch gehört, auf der Bonner Straße, kurz vom Klopischplatz soll das sein.
Vielleicht kann sich ja jeder mal vorstellen. Ich glaube, das macht es am Pflanzen. Fangen wir mit der fetten Kuh an.
Ja, seit 2012 sind wir in dieser Wir-Geschichte mit drin, beliefern halt Rewe mit Schnitt- und Topfkräutern. Den Betrieb gibt es schon seit Anfang der 90er Jahre. Dann haben wir 2008 umgestellt auf Bio. Sind also ein Biolandbetrieb, kein Bio, sondern ein Biolandbetrieb. Und vermarkten unsere Töpfe hauptsächlich jetzt im Frühjahr an Gartencenter hier in der Region und die Schnittware mit den Töpfen dann halt an LEH oder an Bio-Supermärkte oder inhabergeführte Supermärkte in Köln und in Bonn. Angucken wollte wir uns heute, damit wir nicht zu viel fahren müssen. Das ist halt Familienbetrieb, der gewachsen ist. Ich komme ursprünglich hier ein bisschen weiter runter aus dem Betrieb. Dann sind wir hier hingezogen, haben das dazu genommen und haben dann peu à peu immer überall ein Gewächshaus hingebaut. Das ist dann so scheibchenweise immer was gewachsen. Und da wollten wir uns dann heute, weil es am nächstwegigsten ist, die Basilikumproduktion angucken.
Passt ja auch gut.
Wenn das okay ist. Wenn Fragen zu anderen Sachen sind, am besten gleich einmal fragen. Ich bin jetzt nicht so auf Vortrag eingestellt. Das ist nicht so ganz mein Ding.
Das ergibt sich aber gleich. Dass ich
dafür gehe ja.
Mal hin und dann kommen Fragen und das ist ja nicht so spannend.
Ja, dann einfach. Dann machen wir durch.
Welche Kräuter bauen Sie so in Gänze an, so vom Portfolio her?
40, 50 verschiedene.
Boah.
Hauptaugenmerk ist natürlich auf die gängigen, Petersilie, Schnittlauch, Dill und so weiter. Dann haben wir so ein breiteres Spektrum an Minzsorten, 5, 6 verschiedene Minzen. Auch beim Basilikum haben wir so 3, 4, 5 verschiedene Basilikumsorten. Und ja, stecklingsvermehrte, frische Kräuter, alles so.
Das exotischste Kraut, was Sie haben?
Exotisch, das ist eine gute Frage. Gut.
Oder die kleinste Nachfrage, weil es
einfach. Das ist immer so saisonweise. Letztes Jahr, vorletztes Jahr, da war Stevia, die Süßkraut. Ist aber jetzt fast schon wieder komplett weg. Interessiert irgendwie keinen mehr. Stevia, ansonsten Erdbeerminze, können Sie gleich nämlich hier vorne auch einfach mal probieren.
Ja.
Es gibt eine Schokoladenminze, die schmeckt auch Cola. Wirklich so nach After Eight,
hätte ich mal echt?
Gesagt.
Das ist ja geil. Ja, hier können wir zum Probieren hin, bei Mager war das schwierig.
Ja. Ich hätte das schon machen können, aber...
Einfach mal reinbeißen.
Ja, genau.
Ja, hier direkt auf dem ersten Tisch sehen Sie, deshalb es müffelt auch so ein bisschen, wird der Schnittlauch betrieben. Den kaufen wir aus dem Betrieb in Norddeutschland dazu. Der pflanzt die jetzt im Juli, August an. Dann stehen die 1,5 Jahre, dann werden die gerodet. Ich nehme sie hier ins Kühlhaus, da werden die eingefroren, damit der halt nicht austreibt. Ja, und dann werden die portionsweise rausgenommen und in die Töpfe reingesetzt.
Also nach dem Frieren lebt er noch.
Ja.
Ja. Okay. Wie alt ist denn so eine Pflanze?
Also die ist jetzt 1,5 bis 2 Jahre alt.
Ich dachte, das wäre so ein Produkt, was so wie Gras wächst wie Schaum. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das...
Die Töpfe hier, die sind jetzt 3, 4 Tage alt. Aber die Pflanze an sich, die steht halt 1,5 Jahre auf dem Feld. Bis man da so einen schönen Ballen hat, den man dann roden kann, ne? Und was jetzt ein bisschen riecht, das ist halt das alte Laub, das stirbt im Herbst halt ab. Die Pflanze zieht sich in die Zwiebel zurück. Dann verlängern wir diese Winterruhe mit dem Kühlhaus und können es dann halt so portionsweise hier rausnehmen.
Und danach kann man die dann wieder, kann die sich wieder zurückziehen oder das funktioniert jetzt durchs Abschneiden nicht, müssen die dann entsorgt werden?
Nee. Schnittlauch treibt dann nochmal aus, nur wenn sie es abgeschnitten haben, dann hat er oben nachher so fiese Schnittstellen, genau. Das ist nicht so schön. Von daher ist für sich zu Hause auf der Fensterbank können sie das sicher machen, ne? Wenn sie dann ein bisschen abzupfen, das Ganze. Aber so halt wird das bei uns vermarktet.
Okay, also das heißt aber danach, wenn die jetzt einmal geschnitten sind, kommen die auf den Kompost sozusagen, oder?
Nee, die Töpfe, die verkaufen wir ja so.
Ah, okay.
So werden die jetzt da in Tüten verpackt. Ne?
Und wenn man jetzt die Schnittware kauft, fertig?
Achso, die steht auf dem Feld draußen.
Okay.
Wird dann abgeschnitten. Die treibt dann auch nochmal aus. Ne?
Ja.
Aber der erste Schnitt ist eigentlich der schönste. Danach hat man Qualitätseinbußen, dann wird auch feiner, der Schnittlauch. Und man muss halt mehr dran putzen.
Okay. Und man schneidet das Feld dann runter und im nächsten Jahr kann man dann wieder ernten.
Kann man auch mal.
Ah, okay. Weil ich hatte wirklich gedacht, das Schnittloch ist so ein, also wie, eher wie Gras oder dass es halt so schnell geht, dass es, da hätte ich nicht zugetraut, dass es so ein lange, also 1,5 Jahre drauf warten muss, bis man ein Schnittloch hat.
Sie müssen nicht, das ist ein kleines Pflänzchen, ne?
Ja.
Hallo. ist immer der Zukauf von Saatgut, Pflanzgut. Deshalb ziehen wir uns zum Teil Stecklinge selber ran. Nehmen also die Töpfe, fertigen Töpfe, knipsen da oben die Spitzen ab, stecken die wieder in Erde und treiben die neu aus. Konventionelle Jungpflanzen dürfen wir überhaupt nicht. EG-Bio-Jungpflanzen dürfen wir auch nicht mehr, sondern nur noch von Verbandsbetrieben. Und da gibt's jetzt nicht so die Riesenauswahl. Deshalb ist man ganz froh, wenn man irgendwo mal wieder einen Exoten findet, den man sich dann selber kultivieren kann, um das Ganze ein bisschen ja, zu verbreitern, das Sortiment. Und das ist halt hier. Ja. Eine Strauchbasilikum-Sorte, die mehrjährig ist, kommt auch wieder an. Ja, Maikraut, Waldmeister kennt jeder, Oregano, verschiedene Sorten. Oder auch hier verschiedene Minzsorten. Einfach mal in der Hand zerreiben und dann mal riechen.
Riecht ein bisschen.
Sollte Erdbeerminze sein, riecht sich nach Erdbeeren.
Ich glaube, das wäre sogar für die Blogger hier am interessantesten. Also was?
Welche aber durch, bitte?
Varietäten es da gibt und welche unterschiedlichen Aromen oder.
Das jetzt hier. Marokko-Minze.
Achso. Die gibt es auch nur jetzt, oder? Jetzt ab jetzt oder? Das hier.
Echt? Ja, noch Öl.
Doch, die gibt es doch viel
Tee. Danke.
Ich würde das jetzt eher Mojito
bestellen. Einfach mal reiben so in der Hand.
Da denke ich, das ist immer
die weiße. Die Zellwände kaputt machen, ne? Frisch schön reiben. Und dann riecht man es besonders gut.
Da jetzt einen Tee machen.
Ja, Rosmarin, Melisse, verschiedensten Sachen, die wir uns dann selber anziehen. Es gibt natürlich auch andere wie Kerbe, Koriander, Dill, die werden Saatgut vermehrt und dann ausgesät, genau wie der Basilikum hier. Die Töpfe werden mit Erde befüllt, dann gesät. Wir sieben nochmal Sand drüber, damit die so ein bisschen Pressdruck oder ein bisschen angepresst werden, nicht so schnell austrocknen und gleichmäßiger keimen.
Aber in allen Farben gelb, schwarze.
Er ist halt sehr wärmeliebend, deshalb haben wir einmal ja, da oben die Lüfter und dann haben wir hier so eine Art Fußbodenheizung drin. Hier läuft halt warmes Wasser durch. Ist hier so eine Heizschlange im Tisch.
Jetzt zu den Temperaturen auch noch, oder?
Ja. Okay. Die Heizung, die läuft sicher. Ja, jetzt haben sie für Ende Mai schon wieder kaltes Wetter gesagt, bis Anfang Mitte Juni. Und dann ab August fängt es manchmal schon wieder an, dass es nachts unter 10 Grad gibt. September, dann wieder alles, was unter 10 Grad ist, der hat nachts eine Temperatur von 15, 16 Grad. Die Schläuche, die sind dafür da, ja, zu bewässern. Der tropft dann langsam Wasser raus.
Das ist
so auf dem Tisch. Ja, und die Töpfe ziehen sich das dann halt mit der Feuchtigkeit. Da vorne, das sind halt hier die Tüten, wo die dann die Töpfe reinverpackt werden. Die waren eben noch mit dem Schnittlauch, der halt die Töpfe dann verkauft wird.
Richtig. Woher beziehen Sie Ihr Saatgut? Von welcher Firma?
Hauptsächlich Bingenheimer. Dann ein paar Sachen von Hild. Dann dem Basilikum hauptsächlich. Das ist GHG-Saaten. Ja, kommt mir einfach am nächsten. Der ist so kompakt und robust.
Okay.
Der Bavirus, so nennt sich dann die Sorte.
Aber wir haben.
Aber die meisten verschiedenen über Bingenheimer.
Bingenheimer, ja. Ist ja auch mit der bekannteste, ne? Der größte Anbieter, ja.
Ja. Die auch nur dann in
Bio-Sachen haben. Ja.
Nicht wie Hild, die auch verschiedene andere haben. Ja, wir sehen halt so satzweise aus. Sobald die Tische dann geräumt sind, dann werden wieder neu befüllt oder neuer Basilikum halt aufgesetzt. Ne?
Fangen Sie dann einen Tisch von hinten wieder hier hin und legen den nächsten drauf? Marschiert die?
Nee, die sind schon fest. Nee, die werden dann hier hingetragen mit Kisten und von Hand aufgesetzt.
Ah, okay.
Aber Sie hatten jetzt eben die Frage, jetzt mit dem Sichtheit, Basilikum, ob das eher ein Nachteil oder Vorteil ist. Das ist halt so eine Vermarktungssache. Die anderen haben was weniger drin, dafür sind die Blätter wesentlich größer, üppiger. Das ist vielleicht von der Optik her dann schöner.
Ich finde die wunderschön.
Ja. Ich finde die besser, ja. Ja, auf jeden
Fall. Bringt ja auch nichts, wenn man auf Tomate und Mozzarella so einen Lappen Mozzarella, Basilikum legt. Das ist, die sind ja...
Also das ist, ja, ist immer so eine Geschmackssache. Aber die kippen jetzt nicht schneller um oder werden schneller braun, nur weil sie dicht gesetzt
sind. Okay.
Natürlich, wenn zu dicht, irgendwann nimmt sich selber das Licht weg. Oder
gibt es denn einen Tipp zum Ernten, wenn man jetzt so ein Töpfchen zu Hause stehen hat? Wie nimmt man am besten direkt an der Erde, schneidet man es ab oder zupft man oben nur Blättchen? Nö, oder ist
einfach so abzupfen. Manche meinen dann, oh, mein Basilikum ist aber mehrjährig oder nächste, der treibt wieder neu aus. Dieser Genoveser Basilikum, der ist halt eine Pflanze, die kann man einmal ernten und dann ist die weg. Was neu kommt, sind dann hier unten
die kleinen
Sachen, die kleinen, die kommen dann, die wachsen wieder danach. Von daher würde ich von oben runter ernten.
Also immer die Spitze ab.
Damit die Kleinen dann wieder Luft bekommen und nachwachsen können.
Und Wasser halt von unten geben, ne, dass sie dann so sich, also...
Achso, ja, mit, zum Halten. Keine Staunässe, das verträgt da nicht. Ne?
Und dann kommen auch diese Fliegen, ne? Diese, wenn das so ein Staunässe ist, ne?
Dann,
Achso, ihr habt das Wasser hier auf dem Tisch im Endeffekt und dann zieht sich da unten raus. Ah, alles klar, die zieht sich da.
Also am besten eine kleine Schale, wo man ein bisschen Wasser unten reingießt und das war's.
Aber nicht drin stehen lassen.
Ja. Okay.
Manche machen so, ich habe auch schon mal Kunden, die dann jetzt samstags nachmittags wollen ein Geschäft zumachen, nehmen sich dann die Töpfe, die sind zu trocken, setzen die in so eine Wanne mit Wasser und wundern sich dann, wenn die montags morgens dann liegen. Ne? Dann sind die wie Matsch, dann, weil die zu viel Wasser dann mitbekommen haben.
Und was, wenn man die einpflanzen möchte? Umpflanzen möchte?
Das ist das Beste eigentlich.
Ne? Am Ende,
größer der Topf.
Kann man auch.
Oder in ein großes Beet oder irgendwas, wo muss rein. Ne? Ja.
Mit Freiland ist halt immer so eine Sache. Wenn was jetzt wieder, der nächste Woche haben sie 6-7 Grad nachts gesagt und dann geht der Basilikum wieder ein und geht kaputt, dann...
Also und selber, wenn man sie ins Freiland selber setzen möchte, in ein Beet im aussehen Sommer. Oder nimmt man dann ein Töpfchen?
Kommt darauf an, wie lange sie warten wollen. Wenn sie jetzt sagen, so, ich habe jetzt 6-8 Wochen Zeit und brauche den vorher nicht, dann können sie es aussehen.
6-8 Wochen, okay. Ja.
Ist es dann ganz gut, wenn man die Pflanze nochmal teilt, wenn man die aussetzt?
Ja, auf jeden Fall. Damit sie einfach ein bisschen Luft bekommt, auch einen gewissen Abstand halten. Alles, was zu dicht ist, ich hatte das eben gesagt, ja, mit den Pilzkrankheiten. Ja. Alles, was zu dicht ist, und dann halten sie es vielleicht zu feucht, da bildet sich dann wie so ein Schwitzwasser, Kondenswasser. Und dann haben sie irgendwann Pilzkrankheiten dran. Deshalb der Pflanze ein bisschen Platz geben, ein bisschen Raum und nicht zu nass. Ja. Einfach wenn es zu trocken wäre, manchmal dann liegen die bei mir auch wie jetzt an so einem heißen Tag, einfach vielleicht mal kurz in Wasser setzen, dann zieht die sich von unten so, dann das reicht dann, den Topf dann.
Und das ist der Wildbasilikum, oder? Wie heißt der?
Piccolino.
Griechischer Basilikum, oder der eine nennt ihn dann halt Piccolino Basilikum, das sind so Produktnamen, die dann je nach Firma, die Firma versichert. Bei Bingenheimer heißt er halt Piccolino Basilikum.
Da hinten, ne?
Ja.
Sehr intensiv.
Ja.
Guck mal,
zack. Ist alles ruhig. Ja, auf den stehe ich total.
Ist nicht
oh, liebe das.
Ja,
ja klar.
Ist Geschmack.
Absolut.
Hatten wir vor 3 Wochen bei dem vietnamesischen Banh Mi-Burger.
Ja, wunderbar.
Ja.
Ja, das ist ziemlich.
Was für ein Burger hatten Sie denn?
Banh Mi-Burger haben wir gemacht mit Hoisin-Soße und Koriander.
Vietnamesisch quasi.
Mhm. Ja, ist echt gut.
Ja.
Also ich glaube,
momentan bestellt ihr quasi das einfach heute halt im Großhandel, oder?
Ja. Bei unserem Gemüsehändler, genau.
Ja, genau.
Ja. Großmarkt? Ja, bei AXA.
Wahrscheinlich genauso kontrovers wie Koriander bei manchen Menschen.
Genau. Weil es, ja, also ich persönlich, ich habe das jetzt einfach gesagt, also mein Ding ist es halt nicht, aber genau, Koriander gibt's ja auch.
Ich liebe Koriander.
Riesig.
Wirklich.
Das ist gut, die Schmecke. Der war vor 2-3 Jahren unheimlicher Ran drauf auf Koriander. Hat jetzt auch wieder ein bisschen abgenommen, aber läuft noch immer ganz gut.
Koriander gab es ja immer schon, das ist ja nichts Neues, aber es war halt meine Zeit, das ist ja irgendwie gefragt.
In den Asialäden gab es das viel, ne? Genau. Aber hier bei uns so.
Ja, ich glaube, dann, wenn viel asiatisch auch gekocht worden ist, oder so südamerikanisch, glaube ich.
Vor 2-3 Jahren hat auch dieser Streetfood-Boom angefangen, da war ja am Anfang auch überall Koriander drauf. Mhm.
Ich finde, es passt halt nicht zu allem. Ich glaube, es war ein Klassiker, in der deutschen Küche ist es doch zu Möhren, oder? Koriander. Das ist aber Koriander-Saat. Deswegen haben bei Leute mit Koriander ein totales Problem. Aber ich finde, gerade bei asiatischem Essen oder Guacamole oder so, das ist einfach wunderschöner, frisches Aroma. Aber
die Lampen, die Sie halt hier sehen, sind reiner zu teuer, um Tage zu verlängern im Winter. Dann müssen wir halt zusätzlich belichten. Wir müssen halt im Basilikum gerade gewisse Temperaturen, gewisses Licht geben, damit er überhaupt wächst.
Aber im Winter machen sie auch mal eine Pause, ne? Oder geht das ganzjährig?
Wir machen eine Pause. Meistens geht das immer so bis Anfang Dezember. Mhm. Dann räumen wir hier auf, wird alles sauber gemacht.
Urlaub.
Erste Januarwoche fahren wir dann meistens weg und in der zweiten Januarwoche geht es dann wieder los.
Okay.
Damit in der zweiten Januarwoche Aussaat, damit man so Mitte März, 11., um die 11. KW wieder eine Pflanze hat.
Oder rein. Wie lange stehen die jetzt?
Die sind jetzt auf der KW 13.
Was heißt?
Die sind jetzt 6 Wochen.
6 Wochen.
Jetzt haben wir KW 19, KW 20, also 6-7 Wochen. Sind die jetzt alt. Ja, Energie ist natürlich auch immer ein Riesenthema. Wenn wir hier versuchen, dann Styroporplatten zu dämmen, dann ist das Doppelfolienhaus, es sind halt 2 Folien. Da vorne hängt es wie so ein kleiner Föhn. Der pumpt da Luft dazwischen, damit man so ein Luftpolster hat.
Sie isolierter als ein Amerikaner für seine Familie.
Und dann halt hier dieser, das nennt man Energieschirm. Einmal nachts, bei kühlen Temperaturen fährt er halt zu, diese Alufäden, die da drin sind, ist Thermoskanne. Oder jetzt, wenn es zu warm wird, dann fährt er auch wieder zu als Sonnenschirm.
Okay. Ja. Und was ist die Optimaltemperatur für 30 Grad oder?
Nee. Das ist wieder zu warm. Also ich würde so, ja, zwischen 20, 3, 24 Grad.
Also jetzt gerade ist quasi perfekt.
Ja.
Ich habe viel Basilikum, machen Sie mir? Was fragen das?
Ein paar, ja.
Ja.
Ich habe es jetzt nicht alle gezählt.
Nein.
Den Einzelnen. Das kommt immer darauf an, wie viel man oder ob keine Krankheit dazwischen kommt. Das haben wir schon mal, für mehrere Wochen sagen muss, so, ich muss leider aussetzen, wenn ich eine Krankheit habe. Da habe ich einfach im Biobereich kein Mittel dagegen. Das Einzige, was sie machen können, dann kippen sie alles aus und dann
fünf von vorne an.
Wieder schön sauber waschen, abduschen alles und dann fangen sie wieder von vorne an.
Oh Mann. Und das ist ja auch immer Sichtkontrolle halt. Die müsst ihr jeden Tag oder wie oft macht ihr da? Müsst ihr mal durchgehen und einfach...
Mehrmals am Tag.
Ja, wir sind ja ständig hier. Ja. Das ist, wie ich eben sagte, mit der Vermarktung halt. Ja. Beim LDH, die werden 3-mal die Woche angefahren, ne? Dann müssen wir ernten. Dann beim Säen ist man wieder hier.
Also es gibt keine Nützlinge, die jetzt bei anderen Pflanzen Erdbeeren versorgen.
Für Pilzkrankheiten, ja. Oder?
Nee, für Pilzkrankheiten. Das geht schon, ja.
Ich habe da gerade diese Tütchen gesehen. Irgendwelche 50 Millionen Tierchen in der Tüte, die als Schädlingsbekämpfung.
Genau. Dadurch, dass wir da so einen Biodünger drin haben, da gehen Trauermücken stehen da drauf, die Dünger, die fressen den wohl. Ja. Oder Fliegen drauf, wie willst du es uns nennen? Also, um die zu bekämpfen, diese Fliegen, wie eigentlich, also sie sind lästig halt, ne? Jetzt großen Schaden, gut, die fressen schon mal die Wurzeln an, aber das nicht, aber sind halt lästig. Gießen wir mit so einem Nematoden, nennt sich das sind kleine Würmer.
die gehen an die Larven der Fliegen dran und fressen die wieder auf. Dann müssen wir halt abgießen, die fressen die Fliegen auf. Dann fangen wir natürlich hier einiges weg. Ja.
Aber also was wirklich schlecht ist, sind Pilzkrankheiten, die dann so eine Produktion dann niederraffen.
Ja. Okay. Die anderen Sachen, die haben sie relativ gut im Griff. Deshalb bei uns ist eigentlich immer das Beste die Heizperiode. Dann haben sie automatisch trockene Luft und wenig mit Pilzkrankheiten zu tun. Das Schlimmste ist halt immer dieses, ja, wenn wir dann im Juli, August schon mal so richtiges Waschküchenwetter haben. Wenn es morgens schon so feucht, warm ist.
Wenn man eigentlich warm ist, könnte,
dann. Ja.
Ohne Heizung oder so, aber das bekommt den Pflanzen.
Ja, unser Wasser beziehen wir hier. Das ist vielleicht noch ein Thema für Regnungswasser, gerade bei QS immer so eine Sache. Wir verwenden rein Trinkwasser, Stadtwasser zum Bewässern. Und hier ist halt, hier vorne ist das Wasserwerk, da hinter den Bäumen. Da hat man seinerzeit halt, die Landwirte haben hier Leitungen gelegt, das ganze Feld. Und da kann man an Hydranten dran. Das heißt, da hinten ist ein Hydrant, da müssen wir halt die Rohre legen. Ein bisschen, um dann hier zu bewässern. Das ist jetzt kein Brunnenwasser.
Und das ist jetzt gut? Oder ist es, also...
Das ist kontrolliertes Wasser, sagen wir so.
Okay, es muss es halt sein für die QS.
Genau.
Okay,
genau.
Also wenn man jetzt...
Vor Jahren gab es da Probleme mit diesem Escherichia coli, glaube ich. Ja. Wie das mit dem... mit diesen Sprossen.
Ja. Genau, ja.
So, dann wird ja auch mit Wasser vermutet, dass es da dran liegt und so weiter. Und deshalb ist man da sehr, sehr vorsichtig.
Also von der Geschichte her, dass man ökologisch daran gehen würde, Regenwasser einfach zu nehmen, ist halt dann wieder hygienisch auch das Problem.
Müssen sie nur analysieren lassen. Sie müssen dann Nachweis führen, dass das sauber ist, das Wasser.
Okay. Also geht schon, ist nur dann halt auch sehr aufwendig.
Ja. Okay. Da wir hier innerörtlich liegen, haben wir gesagt, so, wir bleiben einfach am Trinkwasser und sind wir einfach auf der sicheren Seite.
Ja.
Ja.
Aber braucht das sehr viel Wasser? Also die Produktion, dass man jetzt sagt,
Es geht durch die Tropfschläuche und das Wasser so zieht die Pflanze, auch nicht so viel.
Okay.
Zählt sich in dem Rahmen. Okay. Hier, wenn sie jetzt hier bewässern, braucht es natürlich mehr. Klar. Aber dafür haben wir noch hier einen ganz anderen Preis.
Ja.
Nur fest.
Boah, ist ruhig warm, ne?
Ja, hier ist richtig kuschelig. Schon beinahe ungemütlich.
Das war jetzt der erste Satz aus Folge 13. Schnittlauch, Petersilie. Das ist jetzt der zweite Satz diese Woche gekommen. Petersilie, Schnittlauch, Dill. Und jetzt werden hier so für die anderen Sachen noch dazu gepflanzt. Ja, Riesenthema beim Bioausbau ist natürlich immer hacken, sauber halten das Ganze. Deshalb haben wir jetzt hier so ein Vlies oder so eine Folie auf dem Boden liegen, um da schon mal eine gewisse Sauberkeit hinzukriegen und Arbeitserleichterung. Muss dann noch immer hingehen, die einzelnen Töpfe sauber putzen. Sie sehen, da kommt trotzdem noch Unkraut ja rechts und links durch.
Dill, oder?
Was, Dill?
Dill in seinen Anfang.
Wann wird denn das Zelt wird dann irgendwann abgebaut und dann steht es auch so frei wie da? Und dann wandert genau. Das Zelt.
Okay. Genau. Ich hatte es jetzt erst da drauf, so jetzt hier, bis die wieder angewachsen sind. Ich hatte sonst halt immer das Problem, wenn jetzt nochmal kalte Nächte kommen, im Mai, Mai. Also, dass dann die Petersilie umkippt. Ja, genau. Das schadet der. Wenn du nicht reingehen.